Wir haben in der letzten Zeit als Thema gehabt, die Liebe untereinander, die Liebe in der Gemeinde, die Wärme der Gemeinde, der Umgang miteinander. Und wir machen das, für einige ist das vielleicht neu, aber wir machen das seit einiger Zeit so, dass einige unter euch, so aus der Gemeinde, die schicken mir nach der Predigt einen Reflexionszettel. Da steht drauf, viele Fragen werden da beantwortet, wie sie die Predigt fanden, Aktualität, was der nächste Predigt sein soll und. Und die haben sich allgemein darüber ausgesprochen, dass wir jedenfalls dieses Thema vorläufig als Thema haben sollten, und ich empfinde das auch. So, ich möchte heute gerne weitermachen mit dem Thema die Liebe untereinander, die Liebe in der Gemeinde. Die Bibel sagt uns, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist. Wir sind erlöst, so eigentlich müsste Liebe überhaupt kein Problem mehr sein. Und trotzdem ist die Liebe untereinander, das Reden miteinander, der Umgang miteinander immer wieder eine gewaltige Herausforderung. Das ist nicht nur so in der Gemeinde, sondern das ist auch in anderen Gremien. Ich bin ja so in einige Gremien drin. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, um miteinander so umzugehen, wie es in der Bibel steht. Wie kommt das? Wir wissen, dass die Beziehungen im Paradies ja überhaupt kein Problem waren. Adam und Eva haben vor der Sündenfall nie ein Eheseminar besucht, das hat trotzdem perfekt geklappt. Die haben sich verstanden, die hatten nie Uneinigkeiten, die hatten keinen Ehestreit, die hatten keine Schwierigkeiten miteinander, sondern das war alles in Ordnung. Und nach der Sündenfall war sofort genau das Gegenteil da. Adam und Eva waren zerstritten, aber nicht nur das. Nach kurzer Zeit schlägt der eine Bruder der andere tot. Und wenn wir dann die Entwicklung sehen, ich möchte euch da jetzt nicht mit aufhalten, aber das endet dann letztendlich in der Sintflut. Eine ganz verheerende Situation. Menschen verstehen sich nicht mehr. Und das ist ja das, was wir auch um uns hin in der Welt sehen. Und nicht nur in der Welt, sondern wir sehen das auch in der Gemeinde Jesu. Die Problematik liegt darin, dass wir nach der Sündenfall als Menschen selbst zum Mittelpunkt unseres Lebens werden. Wir sitzen auf der Throne unseres Lebens. Wir leben von uns selbst aus. Wir sind der Wichtigste. Wir sind nach der Sündenfall alle zu einem Haufen Egoisten degradiert. Wir sind nicht viele abends, aber es war. Und wir wissen das. Also wir sind uns selbst am nächsten. Wir achten sehr darauf, dass das, was uns wichtig ist, dass das geschieht. Und das ist die Schwierigkeit. Und jetzt sind wir gläubig geworden, sind erlöst, wir kommen in eine Gemeinde und wir denken, das wird jetzt alles klappen. Wir lesen die Bibel und wir wissen, was wir tun müssen, was richtig und was falsch ist. Aber ich denke, dass wir oft die Gefallenheit, die Verdorbenheit unseres eigenen Wesens, dass wir die unterschätzen. Wenn wir heute eine Umfrage machen würden, wer möchte in dieser Gemeinde wirklich nicht sich selbst, sondern den anderen lieben? Wer möchte harmonische Beziehungen, sowohl in der Gemeinde als in der Familie als auf der Arbeit? Wer möchte eine Ehe haben, wo es keine Auseinandersetzungen gibt, wo es keinen Streit gibt? Dann würden wir alle sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn ihr dann noch fragen würde, was würdet ihr dafür tun? Dann würdet ihr auch noch sagen, alles. Wenn ich nur mit meinem Ehemann, wenn ich mit meinen Kindern zurechtkomme, wenn ich auf der Arbeit mal zurechtkommen würde, wenn ich harmoniöse Beziehungen leben könnte. Wenn wir wirklich lieben würden, wir würden alles dafür tun. Aber irgendwie ist es schwierig. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen und trotzdem habe ich ihr Dinge gesagt, die ich hier nicht wiederholen werde. Wie kann das sein? Ich werde in den kommenden Wochen über ganz praktische Dinge im Umgang miteinander in der Gemeinde sprechen. Aber lass mich sagen, von vorne an, dass das nicht helfen wird. Die meisten von uns wissen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Das Problem ist, dass wir es nicht leben. Wir unterschätzen die Tiefe unseres Gefallenseins. Und auch mit der Erlösung sind wir zwar erlöst von unserer Sünde und wir kommen wieder in eine Beziehung zu Jesus. Aber damit hat sich das ganze Problem noch nicht gelöst. Ich möchte einen Abschnitt vorlesen, der im Grunde genommen erschreckend ist, wenn es geht um unsere Situation. In Römer 6,16 steht folgendes: Ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tod führt, oder des Gehorsams, der zum Gerechtigkeit führt. Gott aber sei Dank, denn ihr wart Sklaven der Sünde, seid jedoch vom Herzen der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid zu Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wegen eurer Schwachheit rede ich nach Menschenweisen, wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, sodass ihr gesetzlos wurdet, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, sodass ihr heilig werdet. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr der Gerechtigkeit gegenüber frei. Welche Gewinn hattet ihr damals? Es waren Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn sie bringen den Tod. Jetzt, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr einen Gewinn, der zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Bibel zeigt hier, dass wir erlöst werden müssen von der Sünde, aber nicht nur erlöst von der Sünde, wir müssen erlöst werden von uns selbst. Der Sünde ist durch das Blut Jesu, wenn wir das in Anspruch nehmen, wenn wir zum Kreuz gehen und wenn wir auf das Kreuz schauen, wie Christus für uns starb, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist das Sündeproblem gelöst. Aber dann fangen wir an zu leben und begegnen immer wieder uns selbst. Und die Bibel sagt, dass wir Sklaven sind. Das hört sich jetzt natürlich nicht sehr angenehm an, aber in der damaligen Zeit waren Sklaven etwas ganz Übliches. Das gab es, die Leute haben die gesehen, manchen von denen waren Sklaven, anderen waren mal versklavt. Und das Bild ist ja ganz eindeutig, ein Sklave, der ist gebunden an einem Herr und ist denen unterstellt. Und die Bibel zeigt hier, dass wir immer irgendwo jemand gehorchen, dienen und dass wir irgendwo jemand seine Sklaven sind. Der Jesus zeigt uns das einmal, wie er das sieht in den Umgang mit uns. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig oder gesegnet seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus stellt sich hier uns vor, uns gegenüber, als unser Meister und als unser Herr. Und er sagt uns, dass wir mit ihm als Meister und Herr uns gegenseitig die Füße waschen sollen. Es geht jetzt weniger darum, dass wir jetzt alle die Schuhe ausziehen sollen, sondern es ist eine Haltung, das war die niedrigste Arbeit. Die Leute, die sind in der damaligen Zeit auf Sandalen gelaufen und dann sind sie durch die Straße gegangen und dann ist Staub daran gekommen, aber auf der Straße lag ja Eselkot und Pferdekot und alles so. Man hatte so eine dicke Schicht um die Füße von schlecht riechenden Sachen. Und wenn man dann in ein Haus gekommen ist, dann hat bei der Tür ein Sklaven gesessen und er hat eine Schüssel Wasser und die Gäste, die haben schon mit der Gastgeber geredet und in der Zwischenzeit hat man so seine Füße hingehalten und dann würden diese Füße gewaschen. In Amerika gibt es das noch, eine etwas andere Art und Weise, das mit Schuhen putzen. Wenn du zu einer Bank gehst, bist du ein guter Kunde, während das da steht, dann kommt irgendwie einer, hältst du die Füße hin und der putzt dir dann die Schuhe. Ich habe das einmal erlebt, das ist grausam, mach's nie. Wenn irgendwie einer dir die Schuhe putzt und du guckst runter und der sitzt da und da ist so eine Gefälle, das ist furchtbar. Aber das ist, was der Herr Jesus hiervon spricht. Er sagt, ich bin euer Meister und ich bin euer Herr. Er stellt sich da uns nicht vor als Vater, Erlöser oder was dann auch, sondern als Herr und Meister. Und er sagt so, ich zeige euch jetzt, wie ihr euch untereinander benehmen sollt. Und er wäscht dann die Füße. Die Jünger auf dem Weg haben diskutiert, wer der Größte war. Warum? Weil sie selbst im Mittelpunkt ihres Lebens standen und sie selbst am wichtigsten sahen. Und der Jesus nimmt hier die Stellung ein als einen Sklave. Und darum soll es heute Morgen handeln. Der Jesus sagt, wenn ich euer Herr und Meister bin, dann seid ihr untereinander Sklaven. Das heißt, ihr seid solche untereinander, die sich gegenseitig die Füße waschen, nicht die Köpfe, sondern die Füße. Das heißt, ihr habt eine Haltung des Dienens. Ihr habt eine Haltung, wo ihr bereit seid, gegenseitig die dreckigste Arbeit zu tun. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du da als Sklave an der Tür sitzt, da kommt einer, der halt lässt sich seine Füße hin und du kannst da den Dreck abmachen, wie du dich da fühlst, wie klein du da bist, wie niedrig, wie unwichtig. Aber wie ist es mit uns? Da Jesus sagt, wenn ich euer Herr und Meister sein darf, dann wird ihr zu solche Sklaven. Ja, natürlich eine harte Botschaft. Aber es ist die Wahrheit der Schrift. In Apostelgeschichte 2,36 steht geschrieben, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Nicht nur zu Christus. Nicht nur zum Gesalten. Sondern zum Herrn. Und das Wort Herrn, das ist ein ganz anderes Wort im Neuen Testament als im Alten Testament. Im Alten Testament wird einmal ein ganz anderes Wort gebraucht, aber es ist auch ein ganz anderes Verständnis, ein ganz anderer Begriff. Der neutestamentliche Herr ist derjenige, der herrscht über eine Sklave, die er rechtmäßig erworben hat. Wir dürfen nie vergessen, dass im Alten Testament da war Gott der Gott seines Volkes. Aber dieses Volk war ein Volk, das er erwählt hatte. Er hat es aus Ägypten geführt. Im Neuen Testament ist die Situation ganz anders. Die Bibel sagt, im Neuen Testament sind wir versklavt der Sünde. Sondern das heißt, wir sind Sklaven. Und um einen Sklaven wir irgendwie wieder in einen normalen Zustand zu kriegen, musst du ihn freikaufen. Dafür müsst du einen Preis bezahlen. In der damaligen Zeit wurden Sklaven freigekauft. Da war ein Sklave, du wolltest die Sklaven was Gutes tun und sagen, ich kaufe dich frei. Und du warst ein freier Mensch. Oder ich kaufe dich und du bist mein Sklaven. Und genauso das hat Jesus getan. Wir sind Sklaven, so wie wir geboren sind, des Teufels, der Sünde. Und dann ist Jesus gekommen und hat einen Preis bezahlt. Er hat uns wertvoll gemacht, indem er gezeigt hat, was diesen Preis ist. Er hat uns gekauft mit seinem Blut und ab dieser Stunde gehören wir ihm. Wir sind sein rechtmäßig erworbenes Eigentum. Er darf über uns bestimmen. Amen. Das ist ganz einfach gesagt. Amen. Und wir sollen Amen sagen. Und es ist richtig, dass wir Amen sagen. Aber wir müssen verstehen, was es bedeutet. Jesus ist König und als König herrscht er über uns. Er ist Priester und als Priester erlöst er uns. Er ist Prophet und als Prophet ist er unsere Zukunft. Aber wir haben das Ding ein bisschen verschoben. Er ist zum Erlöser geworden. Zum Gnädigen, zum Verständnisvollen. Nur das ist nicht, was das Neue Testament hergibt. Das Neue Testament gibt immer her, dass wenn wir Jesus als Erlöser haben möchten, dann haben wir ihn automatisch immer auch als Herr. Du kannst niemals Jesus als Erlöser annehmen, ohne ihn auch anzunehmen als Herr. Das funktioniert nicht. Denn an dem Moment, dass er dich erlöst und nicht Herr wird, wirst du weiter der Sklave der Sünde sein. Wir werden im Leben, ob du es glaubst oder nicht, immer einer dienen. Beim Fahrrad ist das anders. Beim Fahrrad, da kannst du, oder mit dem Auto, da kannst du Gas geben, da kannst du bremsen, du kannst ihn auch im Neutral rollen lassen. Aber das ist nicht unser Leben. Unser Leben ist wie ein Stein. Wenn du es in die Luft schmeißt, dann geht es entweder hoch oder runter. Dazwischen gibt's nicht. Es gibt keinen Stein, der in der Luft hängen bleibt. Entweder wir sind Sklave Jesu oder wir sind Sklaven der Sünde. Da gibt's nichts zwischen. Es gibt kein Neutral. Es gibt nicht etwas, wo wir sagen, weißt du was, also diese Woche lassen wir mal so ein bisschen rollen. Nein, du bist Sklave der Sünde. Sofort! Die Bibel sagt, wer die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Du bist sofort in ein anderes Machtverhältnis. Sofort herrscht jemand anders über dich. Du bist sofort jemand anders als Sklaven. Zum Retter gehört ein Gerettete. Und wir sind die Geretteten. Aber zum Herrn gehört ein Knecht oder ein Sklave. Und wir sind Jesus gegenüber Knechten und Sklaven. Natürlich haben wir eine Liebesbeziehung zu Jesus. Aber wir haben auch eine ganz trockene, sachliche Beziehung zu Jesus. Und die liegt darin, dass er uns erworben hat, dass wir ihm gehören, dass er mit uns machen kann, was er will. Das ist uns total fremd. Aber Leute, vergesst nicht, in der Zeit, dass die Bibel geschrieben wurde, konnte der Herr mit den Sklaven machen, was er wollte. Versklavt sein bedeutete, keine Rechte mehr zu haben. Und das ist, wo die Bibel von spricht. Wenn wir möchten, dass Jesus uns kauft, das heißt uns erlöst, dann müssen wir in dieses Paket in Kauf nehmen, dass wir seine Sklave werden. Sieh, die gefallene Natur, die wir haben, den kannst du nicht disziplinieren. Ich kann die feinste Predigten halten darüber, dass wir keinen Klatsch haben sollen, dass wir einander einladen sollen. Dass wir, wenn wir miteinander reden, versuchen sollen, auf der andere einzugehen und nicht von uns selbst. Dass wir mal lernen, nicht so viel zu labern, sondern mehr zuzuhören. Ich kann euch das alles erzählen, aber am Ende wird es nicht funktionieren, weil du es nicht kannst. Da kannst du nämlich die sündige Natur des Menschen nicht trainieren, besser zu werden. Wir können nicht versuchen, indem wir uns hier anstrengen, liebevoller zu werden. Der einzige Weg, wie wir Christen wirkliche Nachfolger, Jünger Jesu werden, unser Leben sich verändert, ist, indem es einen Herrschaftswechsel gibt. Indem Christus auf den Thron unseres Lebens kommt. Durch Erlösung kommen wir in eine Beziehung zu ihm. Aber durch seine Herrschaft bleiben wir in einer Beziehung zu ihm. Man könnte das folgendermaßen versuchen zu erklären. Es gibt doch mal in der Zeitung, da steht ein großer Annonce, Restaurant so und so steht unter neue Leitung. Es gibt einen neuen Chef, neues Management, irgendwie der Alte hat aufgehört und ein neues gekommen. Vor ein paar Wochen war ich mit Waldemar, abends wollten wir noch irgendwie schnell was essen gehen und wir kamen in ein Restaurant hier in Wiel und da kann man eigentlich sehr gut und preiswert essen. Wenn du was Kleines essen willst oder auch wenn du was. Und wir kamen da rein und da war schon eine komische Atmosphäre. Und dann haben wir was bestellt und es wird immer komischer. Und irgendwann sind wir aufgestanden. Aber bevor wir so aufgestanden sind, habe ich noch gefragt, hör mal, gehört das Geschäft jetzt hier, das Restaurant jetzt hier irgendwo jemand anderes? Ist der alte Eigentümer nicht mehr da? Ja, wir haben das jetzt hier übernommen. Alles klar. Der alte war nicht da, war neu gekommen und naja. Der Alte konnte es, der Neue konnte es nicht. Gibt es auch umgekehrt. Das ist, wie sie die Bibel beschreibt. Wir stehen unter einer Leitung. Und an dem Tag, dass wir Christ werden, gibt es einen Leitungswechsel. Unser Laden, wir selbst, stehen unter einer neuen Leitung. Ein neuer Geschäftsführer ist da. Früher haben wir die Früchte gebracht von den Erstbesitzer. Der Teufel haben wir gehört. Wir waren den Teufel versklavt. Und die Frucht, die wir gebracht haben, war die Frucht des Teufels. Jetzt kommen wir unter eine neue Leitung. Wir kommen unter die Leitung, unter die Herrschaft Jesu. Und solange die Herrschaft Jesu in unser Leben wirklich existiert, bringen wir auch die Frucht Jesu. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Christen heutzutage versuchen, erlöst zu sein, ohne unter eine Herrschaft zu kommen. Wir mögen nicht, dass eine über uns herrscht. Wir singen zwar, bricht die Macht der Götzen, wir wollen keinen anderen Gott und so weiter. Aber es bedeutet, dass wir Sklaven werden. Sklaven haben keine Meinung. Sklaven haben keine Sachen, die sie wollen, sondern Sklaven führen nur aus. Die Sprache, die hier gebraucht wird in der Bibel, hat viel zu tun mit Bundeswehr. Und ich war in der Bundeswehr. Und wenn der Major kam und es gab irgendwie Ärger, dann merkte man das auch schon. Da kam der rangelaufen, dann hast du gestanden und dann wurde der angebrüllt und hat gesagt, jawohl! Und dann wurdest du Arsch zusammenkneifen und ab. Und dann wird nicht diskutiert. Und die Bibel gebraucht dasselbe, allerdings noch weiter. Heute gibt es ja, glaube ich, so eine Gewerkschaft für Soldaten und so weiter. Aber es gab keine Gewerkschaft für Sklaven, weil die hatten keine Rechten. Die waren verkauft. Die Sklaven hatten einen Fehler gemacht. Und weil sie einen Fehler gemacht haben, sind sie irgendwann so in Armut geraten, dass sie verkauft wurden. Wir haben einen Fehler gemacht und wir sind unter die Herrschaft des Teufels gefallen. Und die Bibel sagt, das ist eine grausame Situation, die werden uns quälen bis zu ewigem Tod. Und dann auf einmal haben wir erkannt, Jesus Christus ist Erlöser, wir sind zum Kreuz gegangen. Bitte vergib mir meine Sünden. Und Jesus sagt, ja, wenn ich dein Herr werden kann. Wenn du bereit bist, mein Sklave zu werden. Wenn ich auf den Thron deines Lebens kommen darf. Wenn du bereit bist, abzusteigen. Wenn du bereit bist, das zu tun, was ich dir sage. Wir können nicht mit Entscheidungskraft, weder mit Beten und Fasten unser Leben verändern. Wir können nur unser Leben verändert bekommen, indem wir einen Herrschaftswechsel antreten. Das Geschäft, wir selbst, gehören jetzt jemand anders. Der andere hat den Preis bezahlt für dieses Geschäft. Die Bibel sagt, wir sind nicht erlöst mit Gold und Silber, sondern mit das Blut eines unschuldigen Lammes. Er hat bezahlt. Wir gehören ihm rechtmäßig. Er hat ein Recht auf uns. Wir waren Sklaven, wir sind Sklaven. Wir haben nur einen anderen Herr. So ist es, wie die Bibel es beschreibt. Und Leute, wenn du hier heute Morgen sitzt und hast keinen Herr, dann darf ich dir sagen, dann hast du auch keinen Erlöser. Denn derjenige, der Jesus haben möchte als Erlöser, der muss ihn auch haben als Herr. Wenn du keinen Herr hast, hast du keinen Erlöser. Und wenn du einen Erlöser hast, dann hast du auch einen Herr. Römer 10, 9 sagt, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Ich glaube wirklich, dass hier ein Teil des Evangeliums uns fehlt. Wenn ich ja sehe, was es bedeutet, Pastor zu sein, wenn ich jetzt mal eine kommende Woche zurückdenke, was ich von Leuten am Telefon gehabt habe, was von Nöte und was von dummes Zeug, wo ich meine Zeit mit vertue, dann denke ich, wie kann das sein? Wenn das da draußen in der Welt so wäre, ist okay, aber wie kann das sein, dass das bei Christen so ist? Und es kann nur sein, weil Christus nicht auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Wir sind von unserem Wesen, unserem gefallenen Wesen, so tief Egoisten, so selbstsüchtig, so verdorben, dass wir das mit all unseren Anstrengungen nie im Griff kriegen werden. Der Einzige, der das im Griff kriegt, ist, wenn Christus der Herr unseres Lebens wird. Und das bedeutet, dass wir eine Offenbarung brauchen von Christus als Herr. Herr Jesus, du bist mein Erlöser, ich habe gesündigt, ich komme zu dir gerade, bitte vergib mir eine Sünde. Wunderbar, das macht, das läuft so, er ist gnädig, er vergibt. Aber Herr, zeige du mir, dass du mein Herr bist, dass du regierst. Jesus mit Petrus da sitzt, Petrus ist ja derjenige, der Offenbarung hat von Christus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt so, Petrus, komm mal hier, ich werde dir die Füße waschen. Nein, sagt Petrus. Nein. Merkst du was? Das macht ein Soldat noch nicht mal für seinen Vorgesetzten. Der sagt ja. Auch wenn er nicht einverstanden ist, sagt er ja. Aber Petrus steht hier vor der Herr, der Schöpfer des Himmels und des Universums. Und er sagt, Jesus sagt so, Petrus, komm hier, ich will deine Füße waschen. Nein, warum nicht? Petrus wollte das Ding selbst in Hand haben. Er wollte das selbst im Griff haben. Er wollte selbst leiten. Er wollte selbst bestimmen. Das ist unser Problem. Christus muss auf der Thron unseres Willens. Christus muss auf der Thron unseres Herzens. Wir brauchen Offenbarung, dass wir sagen, Herr Jesus, ich will nicht diskutieren, wenn du was sagst. Wenn du was sagst, ist richtig, musst du es machen. Das gibt nichts anders. Das ist die Art und Weise, wie ein Sklave regiert. Wir müssen von dem Punkt weg, dass wir durch Disziplin, durch Predigten und durch Gebete unser Leben eine Wende geben können. Wir müssen zu dem Punkt hin, dass wir verstehen, dass Christus auf der Thron unseres Herzens sitzen müssen, dass er Herr sein darf in unser Leben, in unsere Ehen, in unsere Gemeinde. Dann wird die Sache anders. Mir haben in der letzten Zeit einige Male Geschwister gesagt, die standen vor mir und sagten, hör mal, das ist falsch. Ja, das weiß ich. Okay, dann hör sofort darauf. Nein. Ich sage, sag das Gott mal. Es gibt Leute, die sind so frech, dass sie den Mut haben, Gott zu sagen, Gott, ich weiß, das ist falsch, ich mache es trotzdem. Aber die haben es nicht verstanden. An dem Moment, dass du das tust, bist du nämlich Sklave des Teufels. Du bist unter seiner Herrschaft weg. Und du wirst beherrscht. Immer. Immer. Es ist kein Mensch auf dieser Erde, der sagt, ich kann machen, was ich will. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt, entweder bist du Sklave des Teufels oder Sklave Gottes. Dazwischen gibt es nicht. An dem Moment, dass du Nein sagst zu Gott, bist du Sklave des Teufels und zwar sofort. Und du wirst der Sünde dienen zur Ungerechtigkeit. An dem Moment, dass du Ja sagst zu Gott, dann bist du ein Sklave Christi und du wirst die Gerechtigkeit dienen zum ewigen Leben. Wir werden in der Gemeinde keine Veränderungen kriegen, indem wir tolle Seminare haben, tolle Seelsorge haben, indem wir werden nur Veränderungen kriegen. Ich in mein Leben, du in dein Leben, in der Christus der Herr wird, der Meister wird, der Sklavenführer wird. Ich muss mich selbst erstmal erkennen in meiner Situation Gott gegenüber. Ich habe doch gelernt in der Schule von Anfang an, ich habe auch so die 68er gestreift, dass man auf keine Autorität hört, dass man alles hinterfragt, dass das, was die Blöden da sagen, sowieso nicht stimmen kann. So bin ich groß geworden. Und jetzt muss es eine totale Umkehr geben, indem ich sage, weißt du was Christus sagt, egal, ob es mir passt, ob ich es verstehe, wenn er sagt, es ist richtig, dann habe ich es zu tun. Das ist fremd. Aber die Bibel, die sagt es. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, der akzeptiert mich als sein Herr. Wir sollen lernen, Jesus zu lieben als unser Retter und ihm zu gehorchen als unser Herr. Und das gehört zusammen. Es gibt so viele Leute, die ihr Leben so gestalten, wie es ihnen gefällt. Und ich sage dir, du dienst der Sünde zum Tode. Es gibt nicht so etwas, wie nebenbei Christ sein und dann mein Leben so zu gestalten, wie es mir gefällt und die Entscheidungen so zu treffen, wie ich sie für richtig halte, auch wenn Gott sie nicht richtig fällt. Sondern, wenn wir Christ werden, dann haben wir einen Erlöser und einen Herr. Wenn wir zu Jesus Herr sagen, lass mir das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Wenn ich sage, Herr Jesus, du bist der Herr, dann gucke ich gleichzeitig in den Spiegel und sage, und Paul, du bist der Sklave. Ich kann niemals Jesus Herr nennen, ohne mich selbst Sklave zu nennen. Ich kann ihn nie Meister nennen, ohne mich selbst Knecht zu nennen. Das geht zusammen. Und wenn ich mich selbst zu Sklave mache, dann muss ich ihm zum Meister machen. Es gibt kein Christsein, wo man nur sagt, es gibt welche, die machen es ganz, die leben wirklich vor Gott. Es gibt auch welche, die machen das Ding einfach nebenbei und die kommen auch im Himmel. Christsein ist schwarz-weiß, ohne Grauzone. Entweder du dienst den Teufel zum Verderben oder Gott zum ewigen Leben. Es gibt es noch irgendwann. Es gibt noch irgendwann ein böses Erwachen. Für Menschen, die geglaubt haben an ein Evangelium der Gnade. Und es gibt kein Evangelium der Gnade. Es gibt nur ein Evangelium der Gnade und der Wahrheit. Die Dinge gehören untrennbar zusammen. Genauso wie es nur eine Beziehung zu Jesus gibt als Erlöser und Herr. Es gibt keine Trennung. Jesus als Erlöser, als Freund, als meiner Retter, ja, sogar als mein Bruder, das bringt gewaltige Segnungen. Und das ist herrlich und lasst uns das genießen. Und es ist gut. Aber es gibt auch noch andere Segnungen. Es gibt der Segnung, Jesus kennenzulernen
als Herr, als Meister, als Herrscher.
Weil das bringt dazu, dass wir leben, ohne die Gewalt der Sünde in unser Leben zu erleben. Das ist ein Leben in Freiheit. Wenn wir Christus kennen als unser Herr, dann ist es ein Leben in göttlichen Frieden, in göttlichen Ordnung, in göttlicher Klarheit. Wenn irgendwo was unserer Welt was braucht, ist es Klarheit. Männer wissen nicht mehr, ob sie Männer sind, Frauen wissen nicht mehr, ob sie Frauen sind. Leute, die verheiratet sind, wissen nicht mehr, was das bedeutet. Es ist alles durcheinander. Und darin braucht es eine Herrschaft. Darin braucht es einen Meister. Da braucht es einen, der Klarheit hat. Und den gibt es. Christus, wenn ich bereit bin, ihm zu unterstellen. Unsere Welt unter der Herrschaft des Teufels. Weißt du, was Diabolo bedeutet? Durcheinanderbringer. Dreck. Guck da, wo der Teufel herrscht. Ich bin in Häuser gekommen, wo Leute dann, die damals mit dem Zelt unterwegs waren, noch sehr oft so, aber wenn Leute am Zelt kamen und sich dann bekehrt haben, dann sind wir in die Bude hineingegangen. Die hatten den Kloschüssel bis einen halben Meter darüber voll gekackt und nie Wasser gezogen. Der Herdplatten, da war 10 Zentimeter Dreck drum und dann nur weil die Platte war, da brannte das immer wieder weg und dann stellten sie den Topf dazwischen. Da, wo der Teufel herrscht, da gibt's nur Dreck, da gibt's nur Unordnung. Und dann kommt der Herr Jesus und er sagt, ich will Frieden bringen, ich bin der Friedefürst, der bringt Ordnung. Gestern ein Zeugnis gehört von einem Mann, Heroinhändler, steinreich, sein Geld verdient mit Drogen verkaufen, Rotlichtmilieu, selbst auch abhängig. Und dann sagt er, es war so ein Durcheinander, ich war so fertig. Es gab nichts mehr, was irgendwie noch stimmt in meinem Leben. Und dann kam Jesus hinein. Und heute ist der Mann mit all seinem Geld, mit alles, was er hatte und gereist und Autos, ich weiß nicht, was er hatte. Heute ist er Busfahrer und er sagt, ich habe Frieden und das Leben ist so schön. Wenn wir Jesus als Herr kennenlernen, dann lernen wir kennen, was es bedeutet, frei zu sein von der Sünde und von uns selbst. Wenn wir Lieben haben wollen in der Gemeinde, wenn wir als Gemeinde wachsen wollen in der Liebe, dann ist das Dringendste, was wir brauchen, ist, dass wir frei werden von uns selbst. Und Leute, ich kann mich nicht von mich selbst befreien. Auch als erlöster Mensch kann ich mich nicht von mir selbst befreien. Entweder ich bin auf dem Thron oder Christus ist auf dem Thron. Und wenn er nicht auf dem Thron meines Lebens ist, ein Bruchteil von einer Sekunde danach sitze ich selbst drunter. Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes mit der unter uns ist. Was ist das Reich Gottes? Herr Jesus hat zu Pilatus gesagt, Pilatus hat ihm gefragt, bist du König? Ja, er sagte, ich bin König. Ist interessant. Das erstaunt mich immer wieder. Kannst du dir vorstellen, da steht der große Pilatus und da kommt da einer mit kaputten Klamotten, Zimmermann, und er steht da. Und Pilatus guckt ihm an und fragt ihn, bist du König? Kannst du dir vorstellen, was Jesus ausgestrahlt hat? Dass er in diese Umstände, als Angeklagte, als das eine, sie umbringen wollen, als Verbrecher steht er vor ihm. Und er guckt ihm an und sagt, bist du König? Und Jesus sagt, ja, ich bin König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Erde. Dann hätte ich jetzt meine Untertanen gerufen, sie hätte gekämpft, damit ich nicht sterben brauche. Mein Reich ist ein ganz anderes Reich. Mein Reich, das ist mitten unter uns. Es ist unsichtbar. Und das sagt auch der Jesus zu den Pharisäern. Die Pharisäer fragen, ja, wie können wir dann sehen, wo dein Reich herkommt? Dann sagt er zu ihnen, einige Pharisäer fragten Jesus, wann die Herrschaft Gottes anbrechen werde. Die Herrschaft Gottes, wann wird er anbrechen? Jesus antwortete, ihr dürft nicht nach Vorzeichen ausschauen und an alle möglichen Orte nach ihr suchen. Denn schon jetzt, mitten unter euch, richtet Gott seine Herrschaft auf. Wir sollen nicht suchen nach das Reich Gottes. Geh nicht nach einem Ort. Guck nicht nach Vorzeichen, wann das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und zwar da, wo Christus auf der Thron eines Menschenherzens Platz nehmen darf. Da ist das Reich Gottes. Und da offenbart es sich auch. Wenn wir hier in der Gemeinde, jeder einzelne von uns, Christus auf der Thron seines Herzens hat, dann ist die Gemeinde eine Offenbarung vom Reich Gottes. Da ist das Reich schon da, dann brauchen sie nicht zu gucken. Da können sie sagen, geh dahin, dann wirst du Reich Gottes sehen. Reich Gottes ist da, wo Herrschaft Gottes ist. Ist doch klar. Wodurch wird das Reich gekennzeichnet? Als nur durch seinen König? Der König bestimmt sein Reich. Und an der König kannst du das Reich erkennen. Christus will sein Reich in uns ausbreiten. Und wenn sein Reich sich ausbreitet, ich war so enttäuscht von diesem Restaurant. Das war so eine feine Bude, da konntest du wirklich vor wenig Geld gut essen gehen. Und sind wir öfter mal hingegangen, wenn dann irgendwie, ich weiß noch gut, dass wir Seelsorgeseminare hatten, mittags hin. Und jetzt war ich mit Waldemar da. Und wir saßen uns dahin, das hat erstmal eine halbe Stunde gedauert, bis man was zu trinken kriegte und dann auf so eine schäbige Art und so weiter. Und ich sagte, Mensch, was ist hier geschehen? Hier gibt es andere Werte in dem Restaurant wie früher. Haben wir direkt gefragt, wie sieht das aus? Ist der und der? Kannte ihn ja. Ist er nicht mehr da? Nee, der ist nicht mehr da. Ach so, alles klar. Jetzt herrschen hier andere Werte. Hier gibt es jetzt andere Dinge. Hier sind andere Dinge wichtig geworden. Merkt man sofort. Hey, wenn Jesus hier in unserer Mitte ist, wenn in unser Leben ist, wenn Jesus in unserer Ehe ist, wenn Jesus in unserer Firma ist, dann gibt es andere Dinge, die wichtig sind. Dann geht es um seine Herrschaft. Da werden seine Werte, da wird seine Frucht, da werden seine Eigenschaften offenbar werden. Und nicht die von uns. Und Leute, lass uns mal ganz einfach werden. Kennst du deine Frucht? Also ich kenne meine. Ich weiß haargenau. Wenn irgendetwas rauskommt, ich komme eine Frucht an, dann weiß ich haargenau, von wem der kommt. Bin ich der Einzige? Wissen wir doch, oder? Klar wissen wir das. Weil der Unterschied zwischen an dem Moment, dass Christus nicht auf dem Thron meines Lebens sitzt und der Unterschied, dass er wohl darauf sitzt, ist der Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Teufel und Jesus. Und meinst du, dass du da den Unterschied sehen kannst? Natürlich. Glaube nicht, egal was die Welt dir sagt, dass es eine Neutralzone gibt, wo der Mensch nicht vom Teufel und nicht von Gott gelenkt wird, sondern wo der Mensch einfach so sein eigenes Ding zwischen alles Dingen hindurch macht. Die Bibel sagt, nein. Die Bibel sagt, du bist immer ein Sklave von irgendeiner. Als Jesus auf dieser Erde war, dann hat er doch das Reich offenbart. Dann kann der Sturm sagt, ruhig, alles flack. Da war ein Toter, er sagt, Tote, lebt wieder. Ein Kranker, der sagt, Kranker, sei gesund. Dies und jenes, er regelte Dinge. Überall, wo die Leute das gesehen haben, sagt, hey, da geschieht etwas. Das kennen wir nicht. Weißt du, was sie sagten? Das ist eine andere Lehre. Diese Lehre kommt in Autorität, in Herrschaft. Klar, da war ein anderer König, da war eine andere Herrschaft, da waren andere Dinge, da waren andere Werte, da geschahen andere Dinge. Und so soll es bei uns sein. Wenn Christus Herr ist in meinem Leben. Ihm zu kennen, nicht nur als Erlöser, sondern ihn zu kennen als Herr, bringt uns in die Freiheit. Weil ein Sklave Christi, das ist der freieste Position, wo ein Mensch jederin sein kann. Weil diesen Herr und Meister wird in unser Leben nie etwas tun, aus selbstsüchtiger oder egoistischer Motivation. Sondern wenn wir unter die Herrschaft Jesu kommen, dann wird diesen Herr, diesen Sklavenhalter, sich gemäß seiner Verheißungen um seine Sklaven kümmern. Und das ist wunderbar. Dieser Jesus wird einmal Herr von allem. Er ist Herr des Universums. Er ist nicht der Herr dieser Erde. Diese Erde liegt noch unter Gewalt des Teufels. Und darum geht es hier auch so zu, wie es zugeht. Aber er ist Herr des Universums. Er ist Herr über alles, was nicht gefallen ist. Oder alles, was wiederhergestellt ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, freiwillig unter seine Herrschaft zu kommen. Also da gibt es einen Unterschied zwischen den Sklaven in der damaligen Zeit. Die waren versklavt, obwohl sie es nicht wollten. Aber heutzutage kommt unser Jesus zu uns, oder immer ist Jesus zu uns gekommen und möchte uns als Knechte und Sklaven haben, aber nur dann, wenn wir freiwillig zu ihm kommen. Nur dann, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Er ist nur Herr über Freiwilligen. Seine Armee ist kein Berufsarmee, sondern ein Freiwilliger. Er ist Herr über die, die sich freiwillig ihm unterstellt haben. Das geht jetzt noch. Die Bibel sagt, dass jede Knie sich beugen wird und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Aber dann wird es sein, wie im Psalm 2 geschrieben steht, er wird die Völker weiden mit eiserner Stab. Dann werden sie nicht freiwillig unter seine Herrschaft kommen, sondern er wird sie zwingen. Sie werden aufziehen im tausendjährigen Reich nach Jerusalem und ihre Zehnten bringen. Sie werden durch Gewalt seine Herrschaft unterstellt. Aber wir können freiwillig kommen und sagen, Herr, sei du mein Herr. Du darfst regieren. Ich will deine Herrschaft. Und diejenigen, die das wirklich zu Jesus sagen, die Jesus wirklich kennen, werden diese Herrschaft nicht erleben als eine Last, als ein Muss, als ein negatives Erlebnis, sondern sie werden verstehen, dass sie immer unter einem Herr sind. Und dann wählen sie aus diesen einen Herr, der bereit war, sein Blut für uns zu geben, der uns so geliebt hat, dass er bereit war, zu gehen am Kreuz, ja bis zum Tode am Kreuz. Und dann werden wir verstehen, dass dieser Herr zwar auch der Herr ist und seine Vorstellungen durchsetzen will, aber nur aus einem Grund, weil sie am besten sind für uns. Oh, das wäre mein großer Wunsch für mein Leben, für uns allen, dass wir sagen, dass Jesus der Herr ist und ich der Sklave bin. Das ist genau das Richtige. Und anders möchte ich es gerne gar nicht haben. Lass mich zum Schluss kommen. Es gibt viele, die mal sagen, Paul, ich tue doch alles das, was im Wort Gottes steht. Ich mache dies und jenes und das und das. Lass mir dir Folgendes sagen. Die ganze Verheißungen, die die Bibel uns zeigt, das sind Verheißungen, die nicht geknüpft sind an die Erlösung, sondern an die Herrschaft. Ich bin gerade so, ich nehme das öfter mal so ein Bibelbuch und lese es nicht nur, sondern studiere das. Das heißt, ich mache meine eigene Bibelarbeit darüber, ich lese Kommentare darüber und, und. Und ich bin gerade mit einer von den Büchern beschäftigt, wo viele sagen, naja, in diesem Buch gibt es ja wohl nichts Positives. Ich lese gerade eine der größten Propheten der Bibel, Jeremia. Wenn Jeremia liest, da ist im Grunde das ganze Geschichte ist immer wieder dasselbe, aber in der ganzen Bibel so, dass Gott sagt, hier mein Volk, nehme ich an als euren Gott, nehme meine Herrschaft an und ihr werdet gesegnet. Und wenn ihr es nicht tut, dann werdet ihr unter die Philister fallen. Ihr werdet unter die Babylonier fallen. Ihr werdet unter die Assyrier fallen. Komm unter meine Herrschaft oder geh in die babylonische Gefangenschaft. Komm unter meine Herrschaft oder geh in die assyrische Gefangenschaft. Du kannst wählen, was willst du? Und das Volk wählt. Unfassbar für babylonische Gefangenschaft, für assyrische Gefangenschaft. Aber die waren damals ja nicht so schlecht. Ist heute viel besser? Wie oft wählen wir Knechtschaft statt Freiheit? Wie oft wählen wir, obwohl wir wissen, dass es falsch ist, der Weg der Sünde statt der Weg der Herrschaft Christi. Und dann sagen wir, Mensch, ich kann sagen, ich bin Christ geworden, mir geht's gar nicht besser. Dir wird's nur dann besser gehen, wenn du unter die Herrschaft Christi kommst. Denn unter die Herrschaft Christi hat er die Herrschaft und die Verantwortung. Wenn ich unter der Herrschaft Christi bin, dann muss er dafür sorgen, dass mein Leben stimmt, nicht mehr ich. Was kann ich als Sklave noch dafür sorgen? Der Sklave ist ja von seinem Herrn alle Dinge abhängig. Und wenn ich als Sklave Christi lebe und nur das tue, was er sagt, dann ist das Erfolg meines Lebens, das bei meinem Leben herauskommt, ist nicht mehr meine Verantwortung, sondern seine Verantwortung. Genauso wie Eltern und Kinder. Was soll denn ein 4-5-jähriges Kind, was soll das Kind denn dafür sorgen, dass ihr Leben funktionieren wird? Das geht doch gar nicht. Aber ich sage dir, wenn das Kind das tut, was ich hier sage und was ihre Mutter sagt, dann haben wir haben die Herrschaft über dieses Kind. Aber wir herrschen nicht über dieses Kind, um ihr zugrunde zu richten, sondern wir herrschen über dieses Kind zu das Wohlwollen des Kindes. Mir ist aufgefallen, wenn ich das so sage, dann hört sich das für mich schon komisch an. Ist das nicht verrückt? Mensch, Herrschaft über ein Kind? Ja, natürlich. Guck die Bibel an. Aber wir verbinden mit Herrschaft so schnell was Negatives. Was ist nicht? Es ist nur, wer herrscht. Das Kind braucht sich doch nicht zu kümmern, sondern, schätze ich, tue das, was Papa sagt, dann geht's klar. Immer wieder in Erziehung. Die wollen nicht schwimmen lernen, aber die wollen schwimmen lernen, ohne ins Wasser zu gehen. Kennt ihr ja, ne? Der Schatz, komm, spring, da geschieht nicht, ich halte eine Hand unter dem Bauch, du gehst nicht unter Wasser. Komm, Papa sagt es, dann wirst du es lernen. Und dann nochmal, irgendwann vertraut sie sich das Wasser an, Papa hält die Hand und nach einiger Zeit funktioniert es. Ja, Mensch. Ja, unterstelle dir die Herrschaft. Das ist eine Botschaft, die unsere Jugendliche hören müsste. Und ich meine jetzt nicht nur 5-6-jährige Kinder. Sondern es sieht so aus, dass Leute heutzutage ein bisschen länger brauchen, um erwachsen zu werden. Gar kein Aufschrei. Ja. Ich sehe um mich hin 1-, 2-, 23-Jährige, denen müsste man genau sagen, was richtig ist und was falsch ist, weil die können das überhaupt noch nicht sagen. Und es ist wichtig, dass Menschen lernen, unter einer Herrschaft zu sein. So, ich hatte ja gesagt, dass ich zum Schluss kommen wollte. Will ich ja auch. Okay, lasse ich das alles weg. Ich lese euch jetzt nur zum Schluss diese Segnung noch vor. Weil ich das so oft gelesen habe. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Merkst du? Nicht zu irgendeiner, sondern der spricht zu dem Herrn. Wer nämlich unter Gottes Flügeln sitzt, wer unter den Schatten Gottes sitzt, der hat ihn ja als Herrn. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meinem Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers, vom verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Lest es euch mal durch, Psalm 91. Ich habe noch nie aus irgendetwas in Gottes Wort so viel Kraft geschöpft in der Zeit, dass der Gideon so krank war. Ich habe es gelesen, tagtäglich, weiß ich wie viele Male, sie mir reingesogen und dieses Wort ist so eine Kraft. Und das ist das, was Gott sagt. Setze dich unter meine Herrschaft und ich will für dich sorgen. Setze dich unter meine Herrschaft und das ganze Ding geht klar. Gott sagt, lass mir dein Herrn sein, dann kann es nur gut gehen. Und ich sage dir dazu, und das sagt auch Gottes Wort, komme unter den Herrschaft des Teufels und es kann nur falsch gehen. So, mehr Liebe, mehr Herrschaft. Wo? In unser Herzen, da fängt es an. Ich möchte es nicht so abschließen. sondern ich möchte dir die Möglichkeit zu geben. Aber bitte, jetzt mach nicht wieder religiöse Anstrengungen. Oh Mensch, jetzt habe ich gehört, Herrschaft, ja, diese Woche muss ich besser machen. Nein, du kannst gar nicht besser machen. Nein, das ist Religiosität. Wenn du dich jetzt zusammenreißt und sagst, oh, diese Woche will ich aber jeden Tag beten, will ich aber mit meiner Frau keinen Krach mehr machen. Ich will diese Woche Reich Gottes in meiner Familie haben. Das geht nicht. Du musst was anderes sagen. Ich will diese Woche Christus auf der Thron meines Lebens haben. Dann werden die anderen Dinge folgen. So einfach ist das. Das ist nicht religiös, sondern eine Glaubenssache. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich will, dass Christus sich mich offenbart als Herr, sodass ich ihn sehen kann, nicht nur diesen Braven mit den langen Haaren und Sandalen mit so einem langes Ding an und mit so einem weiches Gesicht und geht ihren durch die Gegend und streichelt da ab und zu Kinder und so weiter. Nein, nein, den Jesus meinst du nicht, den gibt es nicht. Ich meine eigentlich eher diesen Jesus, der keiner mag, der im Tempel rennt und dein ganze Ding so gnadlos aufmischt, weil er Herrschaft erstellt. Dieser Jesus, der sagt, Sturm, sei du mal ruhig und Ding ist ruhig. Der Jesus, der sagt, Tod, gehst du weg, du lebst wieder. Der Jesus, der zu Lazarus sagt, komm aus dem Grab. Dieser Jesus, der herrscht über Tod, über Menschen, über Machten, über Gewalten, über Autoritäten. Dieser Jesus meine ich. Wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus auf den Thron meines Herzens haben, soll mir zum Sklaven machen und ich will ihn zum Herrn machen. Dann stell dich auf deine Beine. Dann möchte ich für dich beten. Aber keine religiöse Anstrengung. Nicht versuchen, es besser zu machen. Nur Jesus einladen auf den Thron deines Herzens. Wow. Ich hoffe, ihr wisst, was es bedeutet. Wir stehen jetzt auf dem Sklavenmarkt. Ja. Wir kommen am Sklavenmarkt und da kommen die Sklaventreiber vorbei. Machen Mund auf. Oh, der hat noch gute Zähne, da geben wir 15 Euro. Die hat schon ein paar Zähne raus, gibt nur 10. Ach, der hat noch was in der Arme, die kriegt 17. Ja, so stehen wir jetzt, Sklavenmarkt. Und da kommt der Meister vorbei. Und du weißt, dann nimmt er dich mit. Und von daher bist du sein Sklaven. Willst du das? Herrschaft Jesu? Sollen wir zusammen zu Gott rufen, dass er wirklich Herr wird in unser Leben? Vater, du hast uns gesagt, dass du uns den Heiligen Geist sendest und dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet. Jesus, ich kann ja nur das ganze Ding so ein bisschen anhand von deinem Wort zeigen, aber ich kann auf keinerlei Weise die Implikationen davon, ich weiß es selbst nicht mal, Vater. Aber du hast uns versprochen, dass der Heilige Geist kommt und uns alle Wahrheit führt, Herr. Und wir stehen als eine Mannschaft, die hungrig ist nach dir. Der seine eigene Verdorbenheit und Gefallenheit erkannt hat. Herr, ich möchte das einmal nochmal sagen, wie meine Geschwister. Herr, wir wissen, dass in uns nichts Gutes steckt. Herr Jesus, und vergib mir, vergib uns, wo wir dir nur haben wollten als Erlöser. Als derjenige, der das Segnungen bringt. Als so eine Kreuzung zwischen dem Weihnachtsmann und St. Niklaus. Herr, wir möchten heute Morgen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist offenbart, dass du der Herr bist. Dass dir die Herrschaft gehört. Und dass wir die Sklaven sind. Jesus, durch den Heiligen Geist, zeig uns die Schönheit deiner Herrschaft in unser Leben. Sodass wir freiwillig unser Leben unterstellen unter deine Herrschaft. Dass wir freiwillig Ja sagen zu dieser Machtherrschaft von dir. Dass wir uns freiwillig beugen und uns selbst zum Sklaven machen in deiner Hand. Herr, oh, lasst uns diese Haltung kriegen, wie der Apostel Paulus hat. Jetzt lebe nicht ich mehr, sondern Christus lebt in mir. Herr, ich sehne danach für mein Leben. Vater, durch deinen Heiligen Geist schenke dir jeder einzelne von uns eine Herrschaft wechseln. Das Geschäft soll ab heute unter eine neue Leitung stehen. Vater, in Jesu Namen, zeige du uns Jesus mit seiner Gewalt, mit seiner Autorität und Macht, wie er durch die Landschaft gezogen ist. Wer auch heute zu uns kommt, und diese Herrschaft in Anspruch nehmen müssen. Herr, bitte als Letztes, dass du uns offenbarst, dass wir wissen und verstehen, dass wenn wir nicht Sklave Jesu sind, dass wir sofort Sklave des Teufels werden. Herr, ich möchte wirklich kein Sklave des Teufels sein. Vater in Jesu Namen, bitte ich, dass du uns gerade jetzt eine tiefe Begegnung schenkst mit Christus als der Herr. Ich segne die, die dir steht, mit der Offenbarung von Christus als Herr. Herr, lerne mir, lerne uns die Haltung eines Sklaven. Vater, ich brauche es. In mir so viel Rebellion, so viel Kritik, in mir so viele Dinge noch von mir selbst. Herr, ich möchte ein Sklave Christi sein und deine Herrschaft in meinem Leben haben. Vater, ich weiß, dass wir als ganze Mannschaft mit einem Mund zu dir rufen. Herr, schenk es uns. Dass wir uns erkennen, was du glaubst und was du machst. Und das ist gut, wie du dann auch sagst. Du bist so liebevoll mit dir. Wir danken dir dafür, Vater, dass wir uns an der Neuerleitung sinken können. Wir geben dir jetzt schon die Hand. Helfe uns diese Woche bei der praktischen Umsetzung. Erinnere du uns immer wieder, wer wir sind und wer du bist. Herr, lerne uns dieses Jawohl. Ja, Herr. Ja, Herr. In alle Dinge. Vater, wir bitten dir in Jesu Namen, dass du es uns